jetzt einen Vortrag von Markus Schade von der Hetzner GmbH über die Verschlüsselung von 1000 Servern und deren Routen. Und dann würde ich sagen, loslegen.
Danke, Robert. Ja, es soll heute ein Vortrag darüber gehen, wie man, wenn man nicht nur eine Maschine hat, sondern ein paar mehr. Ja, ich habe 1000 einfach genommen, weil es plakativ klingt. Können aber auch 10 oder 100.000 sein, das ist völlig irrelevant. Wie man die, wenn man die verschlüsselt hat, möglichst automatisch auch wieder booten kann, ohne dass man bei jedem das Passwort eingeben muss. Firma steht da, ich weiß nicht, kennt die vielleicht der eine oder andere? Ja, grob am Rande. Ja, genau. Okay, ich glaube, ich brauche da nicht groß weiter zu erklären. Ich mache in den letzten Jahren mit ein paar von meinen Kollegen, die auch hier sind, eigentlich fast nur noch die Cloud-Plattform, die wir betreiben. Und ja, da gibt es immer auch viele spannende Herausforderungen dabei. Vielleicht mal so, jeder von euch kennt hoffentlich so diesen Prompt beim Booten von System. Ja, vielleicht mal Hände hoch, wer benutzt verschlüsselte Systeme, verschlüsselte Laptops? Okay, sehr gut. Klassisches Lux-Setup, sage ich mal, was die meisten Installer einem präsentieren. Ich habe irgendwo mein Boot-Sektor oder meine EFI System Partition. Dann habe ich eine Partition, wo das Boot-Filesystem drin ist. Das ist in der Regel unverschlüsselt. Und dann den eigentlichen Lux-Container, wo dann das Root-Filesystem ist. Das kann jetzt ein LVM sein oder sonst was, das ist völlig unerheblich. Aber typischerweise kriegt man von dem Installer genau diesen Aufbau. Es gibt natürlich Sonderfälle, ne, dass man sagt, okay, Grub 2 hat inzwischen Lux-Support, ja, dass man das weglassen kann. Aber jetzt, da werden jetzt nicht komplexere Setups wie, ich muss mir noch mein Software-Rate zusammenbasteln oder ich muss noch irgendwas mounten oder ich muss noch mein Netzwerk hochfahren, damit abgedeckt. Dafür braucht man dann immer noch ein Innertram-FS. Und deswegen ist so das, sag ich mal, eher typischer Aufbau, wenn man jetzt ein verschlüsseltes System installiert hat. Ja, Angriffsvektoren. Ich werde es jetzt nicht immer schaffen, auf jedes Szenario einzugehen. Also das ist jetzt einfach nur, ne, eher aus Admin-Perspektive, ohne jetzt quasi aus datenschutzrechtlicher Sicht oder ne, was könnte alles, in welchem Szenario sind irgendwelche Attacken möglich. Na, klar, das erste Ziel ist immer Schutz Data at Rest, also quasi, wenn das System ausgeschaltet ist, dass die Daten sicher sind. Das heißt also, dass man die nicht direkt lesen kann. Schützt natürlich trotzdem nicht davor, dass jemand den Datenträger kopiert und dann halt, ihr seid unterwegs in einem Hotel, werdet abends eingeladen, lasst den Laptop im Zimmer drin und dann, während ihr unterwegs seid, geht jemand ins Zimmer rein. Das ist dann das zweite, auch mit dem Evil Maid Attack, ja, also das bösartige Zimmermädchen. Was dann vorbeikommt und euch dann in das unverschlüsselte InnetRAM-FS das ein bisschen modifiziert. Und wenn er das nächste Mal das System bootet, dann wird dann gleich dann euer Key oder euer Passwort irgendwo hingeschickt. Ja, zusammen mit der schon vorher kopierten Festplatte. Ja, also das nur so als Beispiel, was an Angriffsszenarien drin ist bei einer Verschlüsselung. Wie gesagt, ist soll in dem Vortrag jetzt nicht primär darum gehen. Wenn man jetzt natürlich den Server nicht vor Ort hat, sondern vielleicht in einem Rechenzentrum, bei so einem kleinen Hosting-Anbieter wie uns gemietet zum Beispiel, dann kommt man jetzt in der Regel nicht auf die lokale Shell und kann dann bei jedem Booten das Passwort eingeben. Der gängige Weg, was auch für einzelne Systeme absolut okay ist, dass man da an der Stelle halt den SSH-Daemon, das ist in der Regel Dropbear oder eigentlich mir nur bekannt mit Dropbear, in dem InnetRAM-FS unterbringt. Dort wird quasi eine IP konfiguriert. dann kann man sich da mit dem SSH-Key, nur mit dem SSH-Key, also meines Wissens nach geht kein Passwort, in diesem quasi Inebram FS-gebooteten System einloggen, den eigentlichen Lux-Container wieder aufmachen, dann wird man bei einer aktuellen Distribution gleich direkt wieder ausgeloggt und dann bootet das System fertig hoch. Das ist, wenn man jetzt einzelne oder wenige Systeme nur hat, auch völlig okay skaliert, also skaliert halt nicht, ne? Also wenn ich jetzt 1000 Server habe, kann ich mich nicht auf jedem einloggen, dann kann ich vielleicht versuchen, was mit Ansible vielleicht zu bauen, aber es ist jetzt irgendwie nicht so die schlauste Lösung, zumindest halt für eine gewisse Anzahl an Systemen. Einer der Hauptnachteile, sage ich es mal, ist, dass die IP-Konfiguration sich an der Kernel-Command-Line-IP-Konfiguration ändert. Also man kann jetzt hier dann nicht großartig VLAN, also ich glaube theoretisch schon, aber VLANs oder irgendwelche WireGuard-Setups oder was auch immer machen, sondern man kann relativ nur eine simple IP-Konfiguration vornehmen. Oder eben DHCP verwenden. Ja. Muss man immer sich überlegen, wie weit traue ich dem Rechenzentrumsanbieter vielleicht? Keine Ahnung. Zweifelsfall vielleicht lieber nicht. Aber wie gesagt, das Szenario, dass ich auf 50, 100 Maschinen jedes Mal das Passwort eintippe, funktioniert einfach nicht. Ja, was gibt es da als Lösung? Und zwar hat Red Hat oder ein paar Red Hat-Entwickler, die hatten wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht von dem Kunden das gleiche Problem und haben da ein neues Projekt da gemacht. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Das nennt sich Clevis und Tang. Das Naming ist, ja, ich wüsste nicht mal, wie ich das nennen würde. Ja, also wenn man ins Translate reinwirft, kommt Riegelsatz raus. Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, hat jemand einen Namen für dieses Teil da, was die da in ihrem Schaubild haben? Irgendeine Klammer, Riegel, irgendwo, ja. Je nachdem. Das besteht aus zwei Komponenten. Einem Dienst, der sich Tang nennt. Das ist ein Network Binding Daemon, laut Beschreibung. Und dem Clevis. Das ist ein automatisches Encryption Framework. Und das hat mehrere Pins, also Plugins, also im Schaubild nennt sich das dann Pins, die man da sozusagen in diese Verriegelung reinstopfen kann. Welche gibt es da? Zum einen TPM als Trusted Platform Modul, dann halt eins für diesen Tang Server und das dritte heißt schon mehr Secret Sharing. Da geht es darum, wie man einen Schlüssel aufteilt. Zeige ich dann weiter am Ende des Vortrags noch. TPM. Weiß jeder soweit Bescheid, was ein TPM ist? Ja, ich werde es kurz noch ein bisschen erklären. Funktioniert ja so eine Art wie eine eingebaute Smartcard. Ist quasi heutzutage, jeder, der einen Laptop hat, wird sowas haben. Wird in der Regel drin sein. Seit 2012, quasi seitdem Microsoft mit Windows 8 oder sowas halt vorgeschrieben hat, dass das nur Secure Boot und sowas hat, ist das eigentlich in jedem System drin. Damals war so ein bisschen die Angst, ja, wird für DRM nur benutzt, aber ist eigentlich über die Jahre primär jetzt so als ja, Secrets, Schlüsselmanagement System und eben auch, dass man einen sogenannten Measured Boot durchführen kann, also dass man beim Booten jede Komponente misst und die mit einem Sollwert zum Beispiel vergleicht, das ist dann Secure Boot, ja, dass man dann nur signierte und verifizierte Binärdaten bootet. Ja. Sodass man halt, ne, wenn man halt den Laptop irgendwo liegen gelassen halt hat, trotzdem immer noch davon sicher sagen kann, das ist immer noch dasselbe vom Inhalt her. Dazu findet die ganze Integritätsprüfung statt. Wie gesagt, dass es alles unimodifiziert ist. Wenn ich jetzt im Weiteren von TPM spreche, immer von TPM 2.0. Es gab noch einen 1.2 Standard. Der ist veraltet, der ist obsolet, der unterstützte zum Beispiel nur SHA-1 Hashes. In dem TPM 2.0, das ist, wie gesagt, jetzt heutzutage in fast jedem System drin. ist halt TPM2. Diese Plattform Configuration Register ist einfach mal so ein bisschen, es gibt noch ein paar mehr, aufgelistet, was die messen und was da für Inhalte drin sind. Und üblicherweise wird aber nur ein oder zwei verwendet. Ne? Das ist zum Beispiel halt das PCR7. Das ist einmal der Secure Boot Status, beziehungsweise die Secure Boot Datenbank mit den Keys, die drin sind. Typischerweise ist das der Microsoft-Schlüssel. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendeinen, je nachdem welcher Hersteller, vielleicht ist da noch ein herstellerspezifischer Schlüssel drin. Noch einer, also sind halt quasi ein paar vorinstalliert. Man kann aber üblicherweise auch eigene Keys da hinzufügen. Und je nachdem, wenn man das tut, ändert sich der Inhalt der Datenbank. Das heißt also, die hat dann natürlich einen anderen Hash, wenn man jetzt Keys ändert. Sprich halt, wenn jemand in meinen Laptop, den ich vielleicht an dieses Register gebunden habe, einen neuen Key hinzufügt, dann würde der auch nicht mehr booten, weil sich der Hash geändert hat. Kann einem allerdings natürlich auch passieren. Ich glaube, es gab vor kurzem erst wieder ein Update dieser Datenbank, weil ich glaube, Shim irgendwo war wieder was kaputt gewesen. Dann müsste man sozusagen den Hashwert sich ändern und das neu binden. Genau. Man kann natürlich, es gibt natürlich jetzt an der Stelle, kann man jetzt drüber diskutieren, ja, welche Register man benutzt. Ne, vertraue ich halt drauf, zum Beispiel wenn ich jetzt halt ein Ubuntu installiert habe oder eine Fedora oder was auch immer, vertraue ich darauf, dass der Hersteller, der all den ganzen Code signiert hat, ja, an sich, oder vertraue ich nur exakt dieser Kernel-Version oder exakt dieser BIOS-Firmware-Version. Wenn ich jetzt das halt quasi, PCR8 und 9 würde der Hashwert des Kernels drin stehen. Wenn ich mit jedem Kernel-Update das aktualisiere, das ist enorm nervig. Ja? Das will man vielleicht nicht unbedingt machen. Wenn man sich das angucken möchte, da gibt es diese TPM2-Tools, ne? Dann sind halt die Hashwörter drauf. Ich habe natürlich die für SHA-256 nur ein bisschen gekürzt, weil ein bisschen länger. Und da kann man erstmal schauen, ist denn in dem aktuellen System überhaupt ein TPM vorhanden? Also wenn man da eine Ausgabe bekommt, dann sollte dann da wenigstens was drinstehen als Ausgabe. Jetzt kann man von diesem Clevis das TPM2-Plugin quasi benutzen, um Text, einfach Daten zu verschlüsseln, mithilfe des TPMs. Der Sinn von dem TPM ist ja, dass der Schlüssel in dem TPM verbleibt und der nicht extrahiert werden kann, sprich der das Gerät nicht verlässt. Sollte also jemand die Festplatte mitnehmen, einfach so, dann kann man ohne das Gerät selber halt die Festplatte eigentlich nicht mehr entschlüsseln. Klar, per Brute Force wird es sicherlich gehen, aber man hofft ja, dass das hinreichend alles komplex von der Länge halt her ist. Jetzt halt, also man könnte das mit Text machen. Praktischerweise würde man das aber natürlich dann jetzt wie in dem unteren Teil quasi die Lux-Partition eben an das TPM binden. Jetzt hier im Beispiel eben nur die PCR-ID 7, also quasi an den Secure Boot State, weil das ist das Ding, was sich am seltensten mal ändert. Ja, mit eben den genannten Abstrichen hinsichtlich der Sicherheit, dass man dann sagt, okay, es ist zum Beispiel halt die Init-RD ist nicht signiert, weil die eben bei jedem Kernel-Update neu generiert wird. Der Kernel an sich ist signiert. Und sollte man das halt an mehreren PCR-IDs festmachen, dann gibt es dann dieses Region und dann kann man den Slot hinschreiben. Wenn man das macht, hat man ja in der Regel schon ein installiertes System. Das heißt also, man hat da schon eine Passphrase und man braucht dann auch eine Passphrase, um das Ganze zu binden. Das geht also nie einfach so. Also man muss schon das System mal verschlüsselt installiert haben und eine Passphrase haben, die hoffentlich sicher und komplex genug ist, um entsprechend überhaupt das Binding sozusagen an das TPM überhaupt durchführen zu können. Die Alternative dazu wäre Systemd Crypt Enroll. Das ist später entstanden, also vor gut 2 Jahren, ist halt so ab dieser Version drin. Das heißt also, alles, was ungefähr an Distros danach erschienen ist, könnte man, wenn man das TPM benutzen möchte, stattdessen auch das Systemd Crypt Enroll benutzen. Hier das gleiche Binding, also das sucht sich automatisch das TPM Device und wir binden uns ans PCR 7 wieder. Was Systemd noch mitbringt, sind natürlich ein paar andere Nice-to-Haves. Ne? Also es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein YubiKey zu benutzen, zusätzlich halt zum Unlocken, dass das halt Gerät neben dem TPM halt noch auch die Presence von zum Beispiel einem YubiKey abfragt, dass man zusätzlich also noch eine PIN eingeben kann. Das kann das Klebes nicht. Also das, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt nur von einem Laptop oder sowas spricht oder einem einzelnen System, ist das quasi vom Feature-Umfang netter. Die TPMs haben, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, einige Nachteile. Ja, es gibt so ein bisschen Anfälligkeit, ne, wenn man es halt wirklich ultra sicher machen möchte und halt alle PCRs ja nur genau diese exakte Version ist, dann hat man natürlich den Ultra-Nerv bei jedem Firmware-Update, bei jedem Kernel-Update, bei jedem Init-RD-Update ändern sich die Hashes und man muss es jedes Mal wieder neu aktualisieren, weil ansonsten gibt das TPM den Key nicht frei, weil sich eben bei diesem Measured Boot die Hash-Werte geändert haben. Wenn man jetzt zum Beispiel kein Passwort hätte, hat man das nächste Problem auch, das System bootet nicht mehr, wenn das TPM kaputt ist. Ja, auch blöd. Dann hat man ja hoffentlich noch das Fallback-Passwort, an das man sich erinnern kann und kann das noch eingeben. Wenn nicht, Key futsch. Was aber, wenn man jetzt an einem Server denkt, eher mal der Fall ist, Mainboard kaputt, selbst an einem Laptop. TPM kaputt, ändert sich, hat vielleicht auch eine andere Firmware-Version. Ist jetzt also nicht unbedingt das robusteste Mittel. Ja? Also ist ein Baustein, was man benutzen kann, was nicht ganz schlecht ist, aber man sollte sich der ganzen Nachteile und eventuell dem ganzen Zirkus, der damit verbunden ist, durchaus bewusst sein. Der Tang-Server ist quasi reine Software. Der hat zwei eigentlich nur Aufgaben. Zum einen halt, also das ist ein ganz kleiner Web-Server, Mini-Web-Server und der läuft quasi, also braucht man, ne, neben Apache braucht man nicht irgendwas, das ist kein Plugin, sondern das ist ein Standalone kleiner Mini-Web-Server. Der benutzt noch diese Jose-Library, den brauchen wir zum Bauen, JSON Object Signing and Encryption. Und also dieser Server ist komplett stateless. Das heißt, der speichert keinen Zustand, der speichert keine Keys, kein gar nichts. Dieses Clevis Tang Setup macht sich in einem speziellen Key Exchange, diesen McCallum-Rylea Key Exchange zunutze. Das sind 2 Red Hat-Entwickler gewesen, die sich gesagt haben, ja, wie machen wir das? Wir wollen quasi diese netzwerkbasierte Verschlüsselung machen, also Network-Bound Disk Encryption. Und wir wollen aber eigentlich nicht, dass der Schlüssel übertragen wird, also der Schlüssel, mit dem die Festplatte aufgemacht worden ist. So, wie macht man das am gescheitesten? So, und dann gibt es natürlich schon ein paar bewährte Verfahren. Diffie-Hellman Key Exchange sollte hoffentlich bekannt sein. Hände hoch, ja. Weiß jemand Diffie-Hellman Key Exchange schon mal gehört? Okay. Also da geht es darum, wie sich 2 Parteien auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen können, ohne den zu übertragen. Und genau der Diffie-Hellman Key Exchange passiert bei der Provisionierung. Das heißt also, die beiden, der Tang-Server und der Client, also was in dem Falle dann mein Server ist, den ich verschlüsseln möchte, reden miteinander und berechnen einen gemeinsamen Schlüssel. Und damit wird dann die Platte verschlüsselt. oder dran gebunden. Das heißt, der Encryption Key selber wird nicht übertragen. So, bei dem Key Recovery, also sprich, wenn das System bootet, müsste ich ja denselben Key wieder erzeugen, was ich nicht kann. So, und dann haben die sich was ausgedacht. Ich gehe jetzt nicht auf die Mathematik ein. Wie gesagt, kann man sich von diesem McCallum, gibt es einen Vortrag, kann man sich bei YouTube angucken von der FOSDEM, der geht auf die Mathematik ein, wer drauf steht. Ja. Jedenfalls ist es so, dass dann quasi der Client, der booten möchte, einen zweiten Schlüssel generiert und das quasi so eine Art Challenge-Response. Er hat ja noch einen Teil des Public Keys, den er vorher hatte, der steht dann im Lux-Header drin und kann nur mit Hilfe des Servers den ursprünglichen Entschlüsselungs-Key wieder recovern. Und dann bootet das System. Grob, vereinfacht gesagt. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die Mathematik ein. Das heißt also, dieser Tank-Server ist absolut simpel. Ne? Man kann ihn einfach installieren. Das ist hier Persistent Day Socket Activation. Das Ding angemacht. Lauscht standardmäßig auch auf Port 80. Ne? Also falls man da einen normalen Webserver laufen hat, müsste man die Socket Unit überschreiben, dass der an einem anderen Port dann lauscht. Ja, ansonsten geht er halt nicht an. Und mit dem Tang Show Keys kann man sich sozusagen den Fingerprint dieses Tang-Servers anzeigen lassen. Ja, also stellt euch das vor wie bei der SSH. Ne? Also quasi den SSH-Fingerprint. Ne? Wir haben ja eigentlich auch einen Server-Key und ich kriege damit sozusagen den Fingerprint des, oder Thumbprint nennen sie das, dieses Network-Binding-Servers angezeigt. Wie benutzt man das Ganze? Ich benutze wieder das Clevis-Tool, binde mich jetzt sozusagen mit diesem Tang-Plugin und auf die URL. So, wenn ich das mache, bekomme ich sozusagen dann diesen Fingerprint, Thumbprint angezeigt des Servers. Sollte den entweder schon kennen, ne, dass das nicht irgendeiner ist, der dazwischen hängt, und kann dann sozusagen das Device an diesen Server binden. Kann man dann noch mit dem List dann abfragen. Wie gesagt, es gibt dann auch mehrere. Also man kann also sowohl das TPM als auch das Tang, quasi mehrere Keyslots. Also belegt ihr das dann immer halt ein Keyslot im Lux und kann halt quasi auch mehrere Plugins zum Binden benutzen. Ich habe gesagt, man sollte es quasi schon vorher wissen, den Fingerprint des Servers, den kann man dann auch direkt anlegen. Dann muss man dann nur noch die Passphrase der Disk angeben und dann ist im Prinzip genau exakt das Gleiche. Oder, das habe ich vor uns ein bisschen übersprungen, es gibt auch da wir quasi nur einen Public Key halt haben, die Möglichkeit halt eine komplette Offline-Provisionierung zu machen, ne? Also fertige Disk-Images auch zu packen, ohne dass der Tang-Server an sich erreichbar sein muss. Das heißt, man holt sich da am Anfang quasi das Advertisement des Servers, quasi diesen Public Key, bisschen Public, den Thumbprint noch mit und speichert sich das, hat das in dem Kickstart-File, in dem Ansible-Repo oder was auch immer und kann quasi damit, ohne dass der Server während des Provisionierungsprozesses erreichbar sein muss, das Zielsystem verschlüsseln. Genau. Schauen wir Secret Sharing. Das Bild zeigt es schon ein bisschen. Das heißt also, man nimmt einen Schlüssel und teilt den auf. Ja, in dem Bild ist jetzt halt quasi in drei Schlüssel aufgeteilt und man braucht immer mindestens zwei Schlüssel, quasi um den ursprünglichen Schlüssel wieder zusammenzubringen. Ja, also Shamir Secret Sharing erlaubt es halt, einen bestehenden Key in mehrere Unterkeys zu unterteilen und einen Schwellwert festzulegen, wie viele Teilschlüssel ich benötige, um den ursprünglichen Key wieder zu recovern sozusagen. Und das erlaubt einige ganz nette Sachen. Zum Beispiel aus Redundanzgründen zum Beispiel zu sagen, hey, ich möchte nicht nur einen Server haben, einen Tank-Server, weil der ist dann vielleicht mal offline, da muss Wartungsarbeiten gemacht werden, sondern man bindet halt das System zum Beispiel an zwei. Und na, dieses Minus T hier sagt halt, mein Threshold, also mein Schwellwert, dass mindestens zwei erreichbar dass mindestens einer erreichbar sein muss. Ich kann natürlich auch da eine Zweiheit reinschreiben, das heißt, ich möchte, dass immer beide ihr Okay geben müssen, um das System zu booten. Jetzt hat man natürlich auch noch TPM gehabt. Ne? Lasst sich das Ganze verbinden. Ne? Jetzt hier halt mit Schwellwert 2. Das heißt also, das System bootet nur automatisch, wenn dasselbe TPM vorhanden ist und wenn der Tankserver erreicht werden kann. Nur dann quasi habe ich genügend Informationen, um das System zu booten. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht die optimale Variante, wie gesagt, also ne, es gibt immer mal Netzwerkunterbrechungen, also vielleicht will man dann doch nur, man muss halt damit dann rechnen, dass man eventuell halt dann ein paar hundert Systeme hat, die nicht hochkommen oder die man nochmal resetten vielleicht muss, weil ansonsten booten sie nicht. Ja, das kurz zu dem ganzen Teil. Ich würde versuchen, das jetzt mal nochmal vorzuführen. Mal schauen, ob es funktioniert. So. Achso, jetzt sehe ich natürlich nichts. Das habe ich nicht so schlau gemacht. Machen wir das so? Ja. Schau mal, habe ich meinen Port? Halt. So. Ja, genügend groß. Ja, ne? So im öffentlichen Internet, ne? 4300 Failed Login Attempts. Weil nur 144 seit halben Stunde. Sehr gut. Genau, also ich habe gerade keinen Tang laufen. Ich habe den vor uns ausgemacht. Ja. Sieht dann quasi, also wirklich trivialst, das Ganze. Gibt eine das ist das Einzige, was existiert auf dem System. Mehr ist nicht dazu. Also es ist absolut mega schlank. Wird nichts weiter gespeichert. Es gibt die zwei Keys. Der eine ist der quasi der Public Key und der andere der Private Key. Und das ist alles, was auf dem System vorhanden ist. Was ich jetzt nicht drin hatte, ist, man kann auch mehrere Keys hinzufügen. Ne? Also zum Beispiel halt für einen Key Rollover, dass man erstmal einen zusätzlichen Schlüssel hinzufügt. Der wird quasi als Advertisement, als Provisionierungsschlüssel benutzt. Der alte Key bleibt aber trotzdem noch vorhanden. Das heißt, wenn ein System, das noch nicht gerekeyed ist, anfragt, dann kann das nach wie vor mit dem alten Schlüssel booten. So lange, bis man halt alle Systeme durchrotiert hat. Und dann schmeißt man sozusagen den alten Key weg an der Stelle. So, mein anderes Zielsystem. Ja, ich habe auch absichtlich hier mal, das ist hier ein, ja, okay. Ach nee, das Red Hat kann das wieder nicht, ja. Hat kein LSB. Ja, das ist ein Rocky an der Stelle. Also ein Red Hat-Projekt, also mit DMF installiert. Und das andere ist wenig offensichtlich in Ubuntu. Das heißt also, ne, Distro-übergreifendes, also gibt es für beides. Das Klevis läuft auch genauso, wie jetzt eventuell ein Dropware im Init RAMFS. Ne? Also das heißt, ich brauche genau dasselbe, was ich eigentlich auch für ein Dropware brauchen würde. Ich kann das auch alles kombinieren. Das heißt also, ich kann in meiner Init RAMFS, ne, für alle Fälle noch die SSH drin haben. Ich kann mir das TPM-Zeugs drin haben und den Tang Unlocking, sodass ich halt, ne, falls alles schief läuft, immer mich noch per SSH einloggen kann. Okay. So. Halt. Browser. Ich habe den Browser auf. Ding. So. Noch nicht, der Louis. So. So. Das heißt also, ich habe jetzt hier theoretisch mal eine lokale Konsole, aber damit man wenigstens was sehen davon. So. Ne? Das ist eigentlich der ganz normale Prompt, den man sonst hätte an jedem System. Ja, hier kein ohne Graphical Login. Also das heißt also, ich müsste hier quasi mein Lux-Passwort eingeben, um das System zu decrypten. Ach übrigens, das ist eine Cloud-VM, ne? Also eine Cloud-VM zu verschlüsseln ist ein bisschen Quatsch, weil ne, der Provider den RAM der VM, wo der Schlüssel dann liegt, auslesen kann. Ne? Nur so, falls jemand auf die Idee kommt, das ist eine gute Idee zu finden.
Habt ihr TPM 2 aktiviert?
Ja, es bringt ja trotzdem nichts. Es ist ja nur ein virtuelles TPM. Also wir haben jetzt nicht hier in der Cloud, vor allem ist kein TPM. Also das kann man jetzt direkt bei uns in der Cloud nicht benutzen. Ich habe jetzt halt nur VMs genommen, weil einfacher zum Zeigen. So, genau. Also unser Tang-Server läuft jetzt. Genau. Und bind. Also das, ich glaube schon. So. Es dauert halt alles ein bisschen. Encryption, hoffentlich habe ich mich auch nicht vertippt. Moment, ist das überhaupt der richtige hier?
doch. Firewall aktiv?
Nee, hat nur gedauert. So, das war's eigentlich. Und wenn alles gut geht, müsste die Kiste jetzt einfach ohne Passwort eingeben hochkommen. Ja, ich habe an der Stelle halt quasi DHCP gemacht. Und ja. Das war's. Mehr ist dazu nicht. Das ist relativ eigentlich ein ganz, ganz schickes, schlankes Projekt. So, jetzt sind wir hier durch meinen Vortrag gerusht hier. Meine Güte, aber es ist, wenn man es vorher nicht timet. Okay. Mehr Zeit für Fragen. Bitte.
Ich habe ein ähnliches Setup beim Kunden realisiert, musste dort oder wollte eigentlich Self-Encrypting Devices nutzen, waren in entsprechender Größe, sprich 8 Terabyte nicht verfügbar, entsprechend Lux, und wir haben Red Hat 8 eingesetzt und mussten noch irgendeine Path Systemd-Unit aktivieren.
Das kann sein, ja.
Und daraufhin noch die Init-RAM-Disk neu bauen, ja, mit Rakut, ja. Damit das Ganze aktiv, genau, wurde.
Also es gibt natürlich, also das ist wirklich das allertrivialste Setup, ne? Also wir müssen nichts ändern hier in der Cloud-VM, da ist keine großartige jetzt irgendwelche Storage-Sachen dabei, also das muss man natürlich dann anpassen, aber also eigentlich, ne, wenn man sowas sieht, ist es ultra einfach aufzusetzen, und ich glaube nicht, dass das Projekt so groß bekannt ist halt. Ne? Also, von daher finde ich das richtig cool. Ja, bitte.
Ja, weiterreichen. Was sieht man denn auf dem Tang-Server auf der anderen Seite?
Nichts. Also man hat quasi nur, ne, der initial beim Provisionierung ist dieser Diffie-Hellman Key Exchange. Das heißt also, man sieht halt quasi dann den quasi Public-Teil. Wie heißt er gleich? Was habe ich gesagt? McCallum Riley. Ich kopiere es am besten raus. Ich kann mir das immer nicht merken. Die haben komische Namen. Riley. Wo ist es denn? Ach, Junge, findest du es halt wieder nicht.
Rely RA.
Ja. Genau. Der gute Mann hat da irgendwo das mathematisch mal aufgearbeitet. Für Leute, die Krypto mögen. Also Binding, quasi klassisches Diffie-Hellman, was übertragen wird. Das C und das S wird halt hin und her geschickt und jeder rechnet seinen Key dann aus. Und bei dem Recovery quasi wird ein neuer Schlüssel erzeugt, der quasi mit dieser Challenge, und dann wird ein bisschen mathematisch quasi der alte Schlüssel rausgerechnet mit Hilfe des neuen Schlüssels. Aber ansonsten, wie gesagt, serverseitig, der Server kann nicht auf den Private Key des, also auf den eigentlichen Key des Clients herausbekommen, weil ihm fehlen dazu halt die anderen Teile. Wie gesagt, ich stecke mathematisch nicht so gut drin. Ich hoffe, dass die Mathematiker das passend kryptografisch geprüft haben.
Ich wollte auch nochmal wegen der Init-RD fragen. Ja. Bei der Installation von Clevis auf dem System wird das in die Init-RD schon gepackt?
Genau.
Und deshalb muss jetzt gerade beim Bind die Init-RD nicht mehr angefasst werden?
Korrekt.
Und die Netzwerkkonfiguration wird auch vom Host sozusagen übernommen in die Init-RD rein, weil die muss ja dann auch da irgendwie drin landen, oder?
Genau. Also man hat in dem, wenn man das jetzt in der InnetRAM-FS-Conf, dann könnte man das selber machen, hier, Device. Ja, wenn man jetzt das macht, also standardmäßig wird sonst DHCP genommen. Ansonsten ist das die Syntax vom Kernel NFS-Root, halt, hier hatte ich es doch schon. Ja. Fast. Genau, ich glaube das. Da gibt es dann genau hier dieses Format, was man dann angeben muss. Server-IP, Client-IP, Gateway-IP, Netmask. Also da kann man nicht sehr komplexe Netzwerkkonfigurationen machen. Dafür ist es halt nicht gedacht. Man könnte natürlich jetzt, das InnetRAM-FS hat ja Hooks und Plugins oder so, könnte man noch irgendwelche Drop-Ins reinpacken, um eventuell komplexere Geschichten abzudecken. Aber so vom Bordmitteln her ist nur diese schmale Config möglich. Da hier direkt bei dir, ansonsten müssen wir da hinten.
Du hattest ja die Möglichkeit gezeigt, diese Offline-Provisionierung zu machen.
Ja.
Reicht die Offline-Datei auch aus, um den Schlüssel komplett wiederherzustellen? Also muss ich die geheim halten?
Nein, das ist nur der Provisionierungsschritt.
Okay.
Das ist nur der Provisionierungsschritt. Da hinten macht noch jemand.
Es gibt ja auch virtuelle Maschinen, wo ich verschlüsselten RAM haben kann. Also bei AMD zum Beispiel SME und SEV.
Ja, ja.
Kann ich das damit reinkombinieren, sodass ich sicherstellen kann, dass der Cloud-Provider nicht aus Versehen mal vergisst, bei einer Hypervisor-Migration das wieder anzumachen?
Ja. Also das würde, ne? Also das ist ja aber unabhängig davon. Ne? Also das wenn ich halt einen Lux-Container aufgemacht habe, dann ist der Schlüssel immer noch im RAM. Und SEV würde ja verhindern, dass der Cloud-Provider den Schlüssel dann abgreift oder eine Behörde, die vor allem beschlagnahmt.
Okay, das heißt, ich kann das nicht direkt mit Clevis an der Stelle kombinieren.
Nein. Also das ist ja quasi für die VM selber ist die Secure Memory Encryption oder die Secure Encrypted Virtualization bei AMD ja nicht sichtbar. Also ich kann das zwar feststellen in der VM, dass die aktiv ist, aber ich kann sie nicht steuern. Das macht ja der Cloud-Provider, da müsste man wiederum hoffen, dass AMD das richtig implementiert hat. Da gab es auch einige Sicherheitslücken jetzt in der letzten Zeit. Ich weiß nicht.
Danke.
Ja, hier unten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte, das Mikro noch da.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Security Model so richtig verstanden habe, wogegen wir uns jetzt schützen und wogegen nicht. Vielleicht habe ich an der Stelle auch gepennt, also sagt mir gerne. Also dadurch, dass wir den Kia per Diffie-Hellman ausrechnen, schützen wir uns natürlich auf jeden Fall schon mal gegen einen Attacker auf dem Netzwerk. Der, wie gesagt, der kann nicht mitgeschnitten werden, aber ja. die Provisionierung, die erzeugt ja irgendeinen State auf dem Clevis-Client. Ja. Ja. Was kann man mit diesem State machen? Kann dieser State dann tatsächlich irgendwie gestohlen werden? Der muss ja wiederum irgendwo unverschlüsselt rumliegen.
Nein, der State wird bei der Provisionierung quasi so halt weggeschmissen, der Private Key.
Okay.
Ne, das Ziel ist quasi, dass der Server den Key, der Client, der verschlüsselt ist, den Key nicht wieder selbst rekonstruieren kann, ohne Hilfe des Tankservers.
Ah, okay.
Na, das heißt also, ich kann mit der Kiste nichts anfangen. Es sei denn, wenn man natürlich jetzt das mit dem TPM verbindet dann, und sagt, okay, entweder Tank oder TPM, dann könnte das System auch nur mit dem TPM zum Beispiel booten. Ah. Aber wie gesagt, es kommt auch mal darauf an, was das eigene Szenario ist, was man abdecken möchte. Genau. Ne? Also ich habe jetzt quasi das eher unter der Prämisse gesehen, Data at Rest. Ja, dass wir die Daten quasi schützen wollen. Ne? Bei uns zum Beispiel, wir wollen vielleicht nicht, dass halt, selbst wenn jemand einen Fehler macht, Kundendaten aus dem Rechenzentrum rausgetragen werden. Aber wenn ich natürlich physisch Zugang zu der Maschine habe, eröffnen sich mir natürlich einige andere Möglichkeiten noch.
Genau, also du meinst halt nur, du hattest ja nur mal irgendwie in so einem Halb- bis Viertelsatz angesprochen, ja, ob man denn jetzt dem Rechenzentrumsbetreiber vertrauen will oder wie weit man ihm vertrauen will, aber wenn der Rechenzentrumsbetreiber dann natürlich zu deinem Host gehen kann, die Platte rausziehen kann und dann den Teil vom Provisioning nehmen kann und der aber auch gleichzeitig noch im Netzwerk ist und mit deinem Tankserver reden kann, dann kann er...
Du hast ja den Tankserver hoffentlich nicht bei demselben Anbieter.
Ja. Gut.
Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja? Guter Punkt.
Der sollte vielleicht auch nicht so unbedingt bekannt sein. Keine Ahnung. Wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde bei dir aufschlägt, dann schlagen die nicht nur bei dir zu Hause auf, sondern halt auch im Rechenzentrum und beschlagnahmen die VMs oder den Root-Server an sich. Dann sollte vielleicht der Tankserver vielleicht nicht in deinem Namen angemietet sein oder so. Wie gesagt, ich kann da jetzt keine... Verstehst du mich?
Ja, also, ja, gut. Ne? Okay, gut, dann habe ich eine Vorstellung.
Ja. Danke.
Das heißt, eure Hosts sind alle so verschlüsselt?
Dazu kann ich keine Aussage geben.
Eine Frage, der Tankserver, sieht man auf dem, wie viele Maschinen an ihm angemeldet
sind? Nein, wie gesagt, der komplett stateless, der weiß, der tut nur auf Anfragen antworten.
Noch eine Frage, ich kann auch sagen, er muss zwei Tankserver erreichen,
ja.
Immer zwei.
Ja,
okay.
Das geht, ja. Also das mit dem Shamir-Secret-Sharing, dann sagt man halt den Threshold, also den Schwellwert, setzt man dann halt auf zwei. Und wenn man, also man kann das auch noch nesten, das Ganze, ne? Dass man sagt, okay, zum Beispiel bei einem Laptop, ich habe einen Admin-Key und dann den User-Pfad. In dem User-Pfad ist das TPM drin oder ein User-Passwort und so weiter. Also man kann das policymäßig weitertreiben. Der gute Mann hier hat in seinem Ende seines Vortrags da Automated Laptop das da angesprochen, zum Beispiel halt, ne, als Variante. Das kann man alles machen da an dem Shamir Secret Sharing. Ist ganz nett. Bitte.
Nochmal eine Sache zum Bedrohungsszenario. Bei uns war es kritisch, dass die Festplatten, sprich die SSDs, bei Ausfall nicht noch irgendwie auslesbar waren. Deswegen Softwareverschlüsselung drauf. Wann auch immer ein Techniker das Ding austauscht, wir müssten es nicht verbrennen.
Ja.
Denn wir wissen ja inzwischen, SSDs lassen sich nicht kontrolliert löschen.
Schwierig jedenfalls. Schwierig. Also eigentlich einfach, solange sie noch funktionieren. Denn die meisten haben Krypto-Arrays. Das heißt, man sagt einfach, okay, schmeiß mal einen Schlüssel weg und generier mal einen neuen. Dann sind die Daten nicht mehr auslesbar. Aber dazu muss der Controller immer noch funktionieren. Ja. Also das ist halt bei uns auch im Lifecycle-Management halt, wenn sich die Sachen dann nicht mehr normal löschen lassen per Krypto-Arrays, gehen sie in Schredder. Ist leider so. Okay, ja, hier drüben. Noch weiter voll. Warte.
Für das. Nur kurz die Frage, gibt es eine maximale Anzahl an Tankservern?
Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also technisch glaube ich nicht, dass das wirklich schenkt. Das ist Frage, was sinnvoll ist halt, ne? Die bei Provisionierung kannst du einen anderen Partner nehmen. Ne? Also hier offenes Internet, da connecten sich halt, ja, es läuft halt auf Port 80, logischerweise da ist. Aber das Ding, ich weiß gar nicht, der Herr McCallum hat irgendwas geschrieben, so ein paar Millionen Anfragen ist überhaupt gar kein Stress für das Teil. Also ja, na, weil er hat kein State, der kann ja alles direkt aus dem RAM beantworten. Also da ist nichts dazu.
Noch eine Frage.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt, wo das Ding bootet, der Tankserver, läuft da schon, kannst du da schon Namen verwenden oder was passiert, wenn du...
Theoretisch, also die NFS-Rootline, du kannst hier irgendwo, glaube ich, am Ende irgendwo DNS-Server angeben, wenn ich das richtig im Kopf habe, meine ich ja, halte ich aber für schwierig.
Und was ist, wenn du die IP-Adresse vom Tankserver ändern musst, dann musst du deine 1000 Maschinen anlangen?
Jo.
Ja.
Dafür hat man ja hoffentlich Ansible oder Puppet oder irgendwas. Ja? Also du musst ja, also man würde vielleicht auch eine gute Übung ab und zu mal rekeyen halt, ne?
Kurze Frage noch, man kann ja die Tank-Server einfach von jemand Fremden nutzen, oder?
Theoretisch schon, ja. Dann, aber ich meine, ne? Dann bootet deine Kiste halt nicht mehr, wenn ich den abschalte. Okay, gut. Sonst noch Fragen? Ansonsten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin noch ein bisschen hier. Ich mache noch ein bisschen Product Support. Okay, alles klar. Ansonsten dann schönen Tag noch.